Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Für die Euro-Staaten soll es einen gemeinsamen Geldtopf geben. Ist das nur ein kleiner Schritt oder doch ein großer Sprung? Darüber sind sich die Finanzminister der Eurozone bei aller Einigkeit nicht einig. Dazu gleich mehr. Zum Start aber zu wenig Wohnraum, zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Der Problemdruck auf die Politik wächst. Der Mietendeckel könnte jetzt bundesweit Karriere machen, während die fällige Reform der Grundsteuer immer noch nicht in trockenen Tüchern ist. Nicht ganz in trockenen Tüchern. Theo Gers berichtet.
Bewegung ist da, in trockenen Tüchern ist die Reform der Grundsteuer aber noch nicht. Finanzminister Olaf Scholz hat sich mit Bayern und der CSU auf einen Kompromiss verständigt, doch nun bremst die SPD-Bundestagsfraktion ihren eigenen Finanzminister erst einmal aus.
Das muss sich meine Bundestagsfraktion noch mal genau anschauen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass die Expertise von einigen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion auch helfen werden, einen guten Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen,
sagt der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Deutschlandfunk. Der zwischen Scholz und den Bayern verabredete Kompromiss steht damit noch nicht. Im Kern sieht er vor, dass künftig zwei oder sogar mehrere Grundsteuermodelle in Deutschland nebeneinander angewendet werden können. Das eine wäre das Modell des Bundesfinanzministers. Scholz will bundesweit eine wertabhängige Grundsteuer erheben. Die Grund- und Gebäudefläche, der Bodenwert und die Mieteinnahmen würden darin einfließen. Dieser Wert würde dann mit einer bundeseinheitlichen Steuermesszahl multipliziert, de facto stark abgesenkt, und als drittes würde, wie bisher auch, die Kommune ihren lokalen Hebesatz drauflegen und so die zu zahlende Grundsteuer erheben. Dagegen stand und steht die Forderung Bayerns nach einem wertunabhängigen Modell, bei dem nur die Fläche zählen würde. Auch das soll künftig möglich sein. Länder wie Bayern können also von der bundeseinheitlichen Regelung abweichen und die Grundsteuer komplett nach einem ganz eigenen Muster erheben. Die SPD lehnt das bislang ab. Ihr geht es, so Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider, um die Einnahmen und es geht ihr auch um den letzten Rest an Vermögensbesteuerung, den es in Deutschland noch gibt.
Es sind noch sehr unterschiedliche Vorstellungen, die es dort gibt. Wir wollen die Grundsteuer erhalten. Es sind 14 Milliarden Euro, die die Gemeinden brauchen, um die soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Es ist auch die einzige relevante vermögensbezogene Steuer, die wir noch haben. Und von daher ist das sicherlich noch ein harter Kampf.
Mit Blick auf die Grundsteuer blieb Kanzlerin Merkel deshalb heute ebenfalls vorsichtig.
Da werden wir jetzt in der nächsten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, einen Gesetzentwurf vorstellen.
Tatsächlich ist diese Wahrscheinlichkeit eher klein. Denn die SPD-Fraktion kann sich erst am Dienstag eine Meinung bilden. Und das dürfte zu spät sein für einen Kabinettsbeschluss über die Grundsteuerreform schon einen Tag später am Mittwoch. Die Reform bleibt aber auch so ein kompliziertes Vorhaben. Bisher mussten sich mit CDU, CSU und SPD drei Parteien und 16 Bundesländer einigen. Demnächst kommen mindestens die FDP und die Grünen dazu. Denn für die neue Grundsteuer muss auch das Grundgesetz geändert werden und dafür reichen die Stimmen der Koalitionsparteien im Bund nicht. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Mehrheitsbeschaffung politisch noch mit anderen Forderungen verknüpft werden könnte. Die SPD etwa will einen bundesweiten Mietendeckel, der Mieterhöhungen in gefragten Gegenden für 5 Jahre ausschließen würde. Auf derartige Forderungen ging Angela Merkel auf dem Deutschen Mietertag in Köln nicht ein, aber auch die Kanzlerin versprach, stärker gegen explodierende Mieten vorzugehen. Durch mehr Bauen, durch bessere Mietspiegel und auch mit Hilfe des Ordnungsrechts.
Wir müssen mit solchen Instrumentarien des Ordnungsrechts schon arbeiten, weil wir ansonsten den Dingen sehr, sehr schwer Herr werden.
Die Bundeskanzlerin im Bericht von Theo Gers und Themenwechsel. Die Finanzminister der Euro-Länder haben sich auf ein lange diskutiertes Projekt nun verständigt. Auf die Idee, dass den Ländern mit der gemeinsamen Währung auch ein gemeinsamer Geldtopf zur Verfügung stehen sollte. Gemeinsames Geld, das steht für mehr gemeinsame Gestaltungskraft, für mehr gemeinsames politisches Handeln, kurz für das, was dem Euro ja immer als Geburtsfehler angelastet wurde, dass er eine gemeinsame Währung organisiert hat, aber keine gemeinsame Politik. Die Idee stellte Frankreichs Präsident Macron vor 2 Jahren vor. Jetzt gibt es die Verständigung, aber mit Lücken und wohl kleiner als gedacht. Peter Kapern berichtet.
Irgendwie wollte es heute früh nach einer langen Verhandlungsnacht nicht allen Beteiligten gelingen, die Ergebnisse zu loben. Pierre Moscovici, der EU-Kommissar, gab in ungewohnter Bescheidenheit zu Protokoll, man habe immerhin eine Tür hin zu einem Eurozonenbudget geöffnet, während Mario Centeno, der Chef der Eurogruppe, nicht einmal so weit gehen wollte.
More work is needed.
Es sei noch mehr Arbeit nötig, bilanzierte Centeno die Verhandlungsnacht. Und gemessen an der ursprünglichen Zielsetzung trifft das auf jeden Fall zu. Durch eine Reihe von Reformen soll die Eurozone zu einem Bollwerk ausgebaut werden, das der nächsten Wirtschafts- und Finanzkrise standhalten kann, damit nicht wieder Staaten und Banken ins Wanken geraten und das Überleben der Währungsunion insgesamt in Frage gestellt wird. Und dann war da noch die Ansage von Emmanuel Macron vor 2 Jahren, der ein mehrere hundert Milliarden schweres Budget für die Eurozone gefordert hatte. 2 Aufgaben sollte dieser Haushalt haben. Die ärmeren Euro-Staaten sollten mit den Geldern wirtschaftlich an die reicheren herangeführt werden. Und außerdem sollten Macron zufolge, damit Euro-Länder, die unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, stabilisiert werden können, damit sie in der Krise nicht auch noch sparen und damit den Abschwung verstärken müssen. Gemessen an diesen Ideen sind die Resultate der vergangenen Nacht sehr überschaubar. Es soll ein Eurozonenbudget geben, das haben die Finanzminister vereinbart, zum wiederholten Mal. Klar ist jetzt auch, wie über die Verteilung der Gelder entschieden werden soll. Offen ist aber der Umfang des Budgets. Die Rede ist von rund 20 Milliarden Euro für 7 Jahre. Offen ist auch, woher das Geld kommen soll. Ein Teil wird aus dem allgemeinen EU-Haushalt stammen. Heftig umstritten ist nach wie vor, ob das Budget auch durch Extrazahlungen der Euro-Staaten aufgestockt werden kann, was dem schmalbrüstigen kleinen Budget die Möglichkeit geben würde, wenigstens im Laufe der Jahre zu wachsen. Dagegen sperren sich aber vor allem die Niederlande. Es soll weiter verhandelt werden. Klar ist hingegen, dass das Budget nicht zur Stabilisierung von Euro-Ländern in wirtschaftlichen Notzeiten eingesetzt wird, so wie es Frankreichs Staatspräsident verlangt hatte. Dessen Finanzminister Bruno Le Maire ordnete dennoch das Resultat der langen Nacht von Luxemburg als Erfolg ein. Wir haben ein Eurozonenbudget. Das war eines der Versprechen von Emmanuel Macron in seinem Wahlkampf 2017. Und dieses Versprechen des Präsidenten der Republik ist eingehalten worden. Durchwachsen auch die Fortschritte, die die Finanzminister bei den übrigen Reformprojekten der Eurozone erreicht haben. Da ist zum einen der Umbau des Rettungsfonds ESM. Er bekommt eine Kreditlinie für Euro-Länder, die unverschuldet in eine Krise geraten. Außerdem wird der ESM über 60 Milliarden Euro verfügen, die er einsetzen kann, wenn das Geld des Europäischen Bankenabwicklungsfonds nicht ausreichen sollte, um eine marode Bank abzuwickeln. Diese Letztabsicherung soll wie eine Brandmauer wirken, damit die Krise einer Bank nicht wieder wie vor 10 Jahren zur Krise vieler Banken wird. Und dann ist da noch das Reformprojekt Einlagensicherungsfonds. Gestern hatte IWF-Chefin Christine Lagarde noch einmal unterstrichen, wie notwendig dieser Fonds sei, damit es in Europas Bankenlandschaft keine Zonen minderer Sicherheit für Anleger mehr gebe. Seit Jahren aber stockt das Projekt. Und daran hat auch die lange Nacht von Luxemburg nichts geändert.
Peter Kapern war das. Keine Verständigung auf eine Einlagensicherung, eine Verständigung aber aufs Eurozonenbudget. Und es gab die Verständigung darauf, den Rettungsfonds ESM umzubauen, der bislang vor allem Kredite an pleitebedrohte Staaten vergeben kann. Der Rettungsfonds soll nun selber Gelder bereitstellen können, wenn der Fonds, der für die Bankenrettung zuständig ist und mit Bankengeldern gespeist werden soll, nicht ausreicht. Ob das, was jetzt an Veränderungen geplant ist, die Banken der Euro-Länder wirklich stärker macht gegen neue Krisen, ob das wirklich den Steuerzahler schont, das habe ich vor der Sendung Guntram Wolf gefragt, den Direktor des Brüsseler Beratungsinstituts Bruegel.
Ja, also der ESM wird nicht mehr ein direktes Rekapitalisierungsinstrument für Banken haben und anstattdessen einen sogenannten Backstop. Dieser Backstop soll Finanzierung bereitstellen für den Abwicklungsfonds, den europäischen Abwicklungsfonds. Also falls eine große Bank oder eine mittelgroße Bank mal in Schwierigkeiten gerät und abgewickelt werden soll, dann haben wir erstmal diesen Abwicklungsfonds und dann gibt es diesen Backstop, der den Abwicklungsfonds nochmal absichern soll. De facto scheint aber die Konditionalität und die präzisen Details, wie das funktionieren soll, so komplex gestaltet zu sein, dass es sehr schwer sein wird, dieses Instrument überhaupt, diesen Backstop überhaupt zu nutzen.
Wenn Sie sagen Konditionalität, dann meinen Sie so eine Wenn-Dann-Regelung?
Ja, in der Tat. Also da geht es dann darum, wenn man zum Beispiel eine Liquiditätshilfe geben möchte bei der Abwicklung von einer Bank, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und diese Bedingungen sind viel zu detailliert jetzt dargestellt, sodass es dann in der Praxis, wenn man in einer Situation ist, in der dann tatsächlich mal eine große Bank am Wochenende, berühmten Wochenende gerettet werden muss, eigentlich ein impraktikables Instrumentarium bekommt. Also insofern hätte ich mir erhofft, dass man da viel allgemeinere Regeln in den Verträgen installiert und dann möglichst darauf vertraut, dass die Institution, die dafür verantwortlich ist, nämlich das Abwicklungsboard, dass die eine gute Arbeit machen, wo es ja auch keinen Grund gibt anzunehmen, dass sie keine gute Arbeit machen. Und leider ist aber unsere Logik und gerade auch die deutsche parlamentarische Logik so, dass man sehr stark vorneweg Beschränkungen auferlegen möchte in den Verträgen, was dann aber eben bedeutet, dass das Instrument am Ende vielleicht gar nicht so praktikabel ist.
Warum ist es so kompliziert geworden? Auch aus Gründen, dass man misstrauisch ist gegenüber diesem Regelungsmechanismus?
Ja, das Traurige ist eigentlich, es geht hier nicht mal mehr nur um Misstrauen gegenüber dieser Institution, dem Abwicklungsfonds und der Behörde, die das macht, sondern es geht auch um Misstrauen gegenüber anderen Ländern. Es steht immer der Verdacht im Raum, sowohl in Deutschland, aber natürlich auch wie in anderen Ländern, dass am Ende dieses Instrument vor allem in anderen Ländern genutzt wird. Und ich denke, wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass das ein gemeinsames Instrument ist in einem gemeinsamen europäischen Bankenmarkt und dass wir verstehen müssen, dass wir als Deutsche durchaus auch auf dieses Instrument irgendwann einmal zugreifen werden müssen.
Um diesen nicht ganz unkomplizierten Mechanismus kurz nochmal zu erwähnen, es gibt den Rettungsschirm, den ESM. Der soll als sogenannte Letztsicherung, als Backstop dafür sorgen, dass der Bankenabwicklungsfonds, der wieder für die Banken zuständig ist, nicht in die Verlegenheit kommt, so schnell Steuergelder mehr verwenden zu müssen für die Rettung von Banken. Klappt das?
Ja, also ich denke, wir haben schon bei der Bankenunion insgesamt Fortschritte gemacht und sind da zumindest einen Schritt in die Richtung gegangen, dass wir die Banken zwingen, tatsächlich auch sich so zu finanzieren, dass wenn es mal eine Krise gibt, sie erstmal einen Großteil der schlechten Kredite und der faulen Kredite abwälzen können auf ihre eigenen Gläubiger. Bevor man dann also in eine Abwicklung kommt und in dieser Abwicklungssituation ist, müssen erstmal ein Großteil der Lasten tatsächlich von den Aktionären und von anderen Gläubigern der Bank getragen werden. Das ist das Positive. Natürlich ist dann die Frage, wenn es mal wirklich kracht und wir eine große Bank haben, die sehr systemisch ist und die sehr mit vielen anderen Banken zusammenhängt, ob man dann in der Situation genug Instrumente hat, um das nur durch die Bankgläubiger abzuwickeln, oder ob man nicht dann tatsächlich doch den Abwicklungsfonds nutzt, der dann tatsächlich auch von den Banken selber erstmal finanziert ist. Und ob dann das reicht, ist die Frage. Und wenn das nicht reicht, also das sind ja bis zu 60 Milliarden, die in diesem Abwicklungsfonds sitzen, von Banken bezahlt, wenn das nicht reicht, dann kann man eben auf dieses ESM-Instrument zugreifen als Hilfe, die aber letztendlich auch nur eine Liquiditätshilfe ist. Das heißt, es ist wirklich hier der Versuch gemacht worden, dass der Steuerzahler am Ende keinen Cent zahlen muss. Ich glaube, wenn es wirklich zu einer großen systemischen Bankenkrise kommt, dann wird der Steuerzahler doch tatsächlich wieder zumindest teilweise drankommen. Aber ich glaube schon, dass es weniger sein wird, als wir das 2008, 2009, 2010 hatten, wo ja ganz erhebliche Steuermittel in die Banken reingeflossen sind und gerade auch in Deutschland unglaublich viel Geld in die Banken gesteckt wurde, gerade auch in die öffentlich-rechtlichen Banken. Also ich glaube, da wird schon weniger in der Zukunft fließen.
Um das verständlich zu machen, geben Sie der systemischen Bankenkrise doch mal ein paar Bankennamen.
Ja, also ich meine, man kann sich ja alles Mögliche an Bankennamen ausdenken, aber wenn wir, und ich weiß nicht, welche es sein wird, aber nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel die große Deutsche Bank. Diese Bank ist riesig, ihre Bilanzsumme ist 60 oder 70% des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands. Die hat natürlich auch einige Puffer, aber wenn es hart auf hart kommt, reichen diese Puffer vielleicht nicht, Und dann hätte das Implikationen nicht nur für das deutsche Finanzsystem, sondern für das ganze europäische Finanzsystem. Also das ist sozusagen das große Krisenszenario. Ich sage das nicht voraus, dass es passieren wird, aber wenn Sie einen Namen haben wollen, das wäre so ein Beispiel, wo dann dieser Fonds tatsächlich genutzt werden würde und wo man dann auch sicherlich noch einen Backstop zu dem Fonds brauchen würde.
Wie dringlich ist es denn überhaupt, die Eurozone fit zu machen gegen neue Krisen, also den ESM auszubauen, diesen Backstop, diese Letztsicherung einzurichten? Ist die nächste Eurokrise, die nächste Bankenkrise so sehr absehbar für Sie?
Nein, also man sieht jetzt natürlich erstmal nichts. Das Bankensystem in Europa ist besser aufgestellt, als es das schon seit Jahren ist. Wir haben keine systemische Bankenkrise derzeit in Sicht und die Aufsichtsbehörden geben auch nirgendwo direkt jetzt Alarm. Aber es ist ja so, diese doch sehr strukturellen und institutionellen Verbesserungen sollte man ja idealerweise gerade dann machen, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn es regnet. Wenn man es nämlich dann erst macht, wenn es regnet, dann wird das Haus eben nass. Das heißt, der Steuerzahler muss zahlen, so wie es bei der letzten, wie der Steuerzahler ja bei der letzten Krise erheblich zahlen musste. Also insofern kann ich nur dafür plädieren, man muss jetzt handeln, jetzt, solange es relativ gut aussieht. Jetzt kann man sich eher auch politisch einigen auf Mechanismen, die auf europäischer Ebene Sinn machen. Weil wenn wir dann in einer Krise sind und keine vernünftigen europäischen Mechanismen haben, dann kommen wir wieder dahin zurück, dass jedes Land auf sich alleine gestellt ist, dass es das allein macht und dass wir dann wieder tatsächlich auch systemische Effekte haben, dass ganze Länder untergehen und enorme Schwierigkeiten haben. Und genau das will man ja verhindern. Man will ja gerade die Banken von den Staaten entkoppeln.
Sie haben die Kompliziertheit der Regelungen kritisiert, aber für vollends untauglich halten Sie die jetzt getroffenen Vereinbarungen nicht?
Genau, also ich denke, die Regelungen sind zu kompliziert. Komplett untauglich sind sie nicht. Ich hätte mir was Besseres erwünscht, aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts bei diesem Abwicklungsbereich. Vom Eurozonenbudget hingegen bin ich sehr enttäuscht. Ich glaube nicht, dass wir da tatsächlich einen Schritt nach vorne gegangen sind.
Weil Ihnen zu viele Lücken in den Vereinbarungen sind, was das Budget angeht?
Ja, das Eurozonenbudget ist letztendlich eine Variation, so wie es jetzt konstruiert wurde, eine Variation des derzeitigen EU-Haushalts. Da geht es vor allem um Strukturhilfen. Und man kann nur sehr schwer erkennen, wo der Mehrwert dieses Eurozonenbudgets ist im Vergleich zu dem aktuellen EU-Haushalt.
Guntram Wolf vom Brüsseler Bruegel-Institut war das. Und Themenwechsel. Der antike Dichter Aristophanes, er sang so eine ganz spezielle Streik im Gegenzug für Friedengeschichte, die als Rollenmodell ziemlich in die Jahre gekommen ist, obwohl es ja die Lysistrata immer weiter und immer wieder auf alle Bühnen der Welt schafft. Nun gibt es eine Art Update im realen Leben in der Schweiz. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Schon mitten in der Nacht läuteten die ersten Frauen den schweizweiten Streiktag ein. Ausgestattet mit Bratpfannen, Kochlöffeln und Topfdeckeln zogen sie lärmend durch die Städte, so wie hier in Zürich. Gewerkschafterinnen und Frauenorganisationen hatten die Frauen und solidarische Männer dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, um für Gleichberechtigung in Wirtschaft und Gesellschaft zu demonstrieren. In der ganzen Schweiz gab es unterschiedlichste Veranstaltungen. So zogen zum Beispiel in Bern 5000 Frauen mit Kinderwagen durch die Stadt. Im Wallis verlieh man singend den Forderungen Nachdruck. Und in Zürich verteilte am Mittag eine Streikküche Essen an die, die die Arbeit niedergelegt hatten.
Ich beteilige mich heute, weil ich in meinem Alltag, sei es beruflich oder privat, immer noch merke, dass ich anders behandelt werde als Männer.
Weil ich es ganz wichtig finde, den Frauen eine Stimme zu geben, weil Frauen aufgrund ihres Geschlechts hier in der Schweiz und überall immer noch diskriminiert werden. Das muss sichtbar gemacht werden, diese Ungerechtigkeiten müssen wirklich aufhören.
Ja, damit ich meine Frau entlassen kann. Also ich schaue jetzt nach unserem Sohn, damit meine Frau überhaupt Zeit für die Sache hier hat.
Seit 1981 ist in der Schweiz die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verfassung verankert. Doch, so sagt die Historikerin Elisabeth Joris, findet man im Alltag noch immer viele Beispiele von Benachteiligung.
Im Bereich der Erwerbsarbeit gibt es noch Lohndifferenzen, die nicht erklärbar sind. Dazu nur 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, was im europäischen Vergleich sehr tief ist. Und es fehlt an Strukturen, um die Vereinbarkeit von Haus- und Betreuungsarbeit zum einen und Erwerbsarbeit zusammenzubringen.
Vor allen Dingen an diesen Punkten knüpfte die Kritik der tausenden protestierenden Frauen an. Zudem forderten sie ein Ende von sexueller Gewalt und Homophobie. Dass ein Streiktag die Gesellschaft verändern könne, zeige das Vorbild der Aktion, der erste nationale Frauenstreik der Schweiz im Jahr 1991. Damals hatten sich 500.000 Frauen beteiligt. Elisabeth Joes.
Mit dem Frauenstreiktag 2019 möchte man eigentlich dasselbe erreichen wie bereits 1991, also alle Formen der Diskriminierung aufzuheben und zum anderen eben die Sichtbarmachung aller Bereiche, in denen Frauen tätig sind, insbesondere auch im Care-Bereich, dem bezahlten, im privaten Haushalten, ebenso wie die unbezahlte Innenhausarbeit, aber auch im freiwilligen Bereich.
Die Hoffnung, dass es künftig in der Schweiz mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geben möge, äußerten viele der Frauen, die die Arbeit niedergelegt haben.
Ich erhoffe mir vor allem, dass es eine Sensibilisierung gibt und dass es eine Mobilisierung gibt und dass Frauen, glaube ich, klar wird, dass es nicht nur uns Frauen was angeht, sondern genauso die Männer.
Also meiner Meinung nach muss die Gleichstellung wirklich jetzt vorangetrieben werden. Das Gesetz besteht, da muss was passieren. Es braucht ein Aufbrechen der Denkweisen in den Köpfen. Die Betriebe müssen sehen, dass es so nicht weitergeht, dass Frauen wie Männer gleiche Rechte haben, dass Jobsharing-Stellen ausgeschrieben werden, dass Frauen teilnehmen können. Und ich erhoffe mir sehr, dass ein Wachwerden und eine Umsetzung einfach schneller vorangeht.
Streiks für Gleichberechtigung in der Schweiz, der Bericht von Karl-Dietrich Meurer war das. China hat die Zölle auf bestimmte Stahlrohre aus der EU und den USA drastisch erhöht. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Niklas Potthoff.
Zum Teil erhöhte die Volksrepublik die Zölle um das Zehnfache. Damit reagiert China nach eigenen Angaben auf Forderungen heimischer Konzerne. Diese hätten darüber geklagt, dass US- und EU-Unternehmen ihre Preise in den letzten Jahren um fast 14% gedrückt hätten. Anfang 2018 hätten sie so einen Marktanteil von mehr als 50% erreicht. Bei den Produkten handelt es sich um Stahlröhren, die vor allem hohen Temperaturen und hohem Druck standhalten. Die Nachfrage nach den Produkten kommt zu fast 80% aus China. Der Bayer-Konzern will in den kommenden 10 Jahren rund 5 Milliarden Euro in die Suche nach Alternativen zum Unkrautvernichter Glyphosat investieren. Das Unternehmen betonte zwar, dass Glyphosat für die Landwirtschaft und die Bayer-Produktpalette wichtig bleibt, doch wolle der Konzern zusätzliche Methoden zur Unkrautbekämpfung entwickeln. Unterdessen kündigte die Deutsche Bahn an, als der größte deutsche Einzelabnehmer für Glyphosat künftig auf das Pflanzengift verzichten zu wollen. Zusammen mit dem Bundesumweltministerium soll dafür ein Forschungsprojekt aufgesetzt werden, das sagte Bahnvorstand Ronald Pofalla der Wirtschaftswoche. Bisher nutzt die Bahn rund 65 Tonnen Glyphosat pro Jahr.
Niklas Potthoff war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Zollstreit, also düstere Aussichten. Sorge um einen Iran-USA-Konflikt. All das zusammengenommen hat den Wochenausklang an der Börse ziemlich gedrückt, Claudia Werle.
Ja, das ist so, zumal keine Änderungen der äußeren Rahmenbedingungen in Sicht sind. Im Prinzip erleben wir ja momentan eine Situation, in der die bisherigen Regelungen, nach denen die weltweiten Handelsbeziehungen funktioniert haben, verändert werden. Und man muss halt mal sehen, wer dann am Ende die Oberhand gewinnen wird. Der DAX heute jedenfalls 0,5% im Minus. Er fällt auf 12.099 Punkte.
Und welche DAX-Werte traf's besonders?
Infineon, ThyssenKrupp, BASF, so heißen große Verlierer im DAX. Klar, wenn sich die Weltwirtschaft abkühlt, dann sind exportorientierte Unternehmen in besonderer Art und Weise betroffen. Autobauer gehören dazu. Das sind natürlich Konzerne, die auch von China abhängig sind, wenn die Wirtschaft dort nicht mehr so rund läuft, wenn sich Kunden zweimal überlegen, ob sie sich noch ein neues Auto kaufen sollen oder erst einmal nicht, dann macht sich das in den Firmenbilanzen bemerkbar. Daimler-Aktien heute beispielsweise mehr als 1% im Minus. VW macht noch in ganz anderer Art und Weise von sich reden, und zwar geht es um den geplanten Börsengang der Lkw- und Bustochter Draton. Geplant ist dieser Schritt schon lange, das Vorhaben ist aber immer wieder verschoben worden, einfach weil die äußeren Rahmenbedingungen nicht günstig schienen. Nun soll der Börsengang noch im Juni über die Bühne gehen. Das Ziel, der Börsenwert von VW soll gesteigert werden. VW-Aktien sind aber heute auch im Minus.
Und wer hielt sich besser gegen den Tagestrend?
Henkel, Fresenius Medical Care und Adidas gehören beispielsweise dazu. Henkel-Aktien sind eigentlich die ganze Woche recht gut gelaufen. Wenn man sich aber mal einen größeren Zeithorizont anschaut, dann sieht man schon, dass die Verluste deutlich sind. Henkel selbst will sich ja neu aufstellen, will ihn noch in diesem Jahr viel Geld für Marketing, für neue Produkte ausgeben, einfach auch um das Konsumgütergeschäft im Bereich Beauty und Wasch- und Reinigungsmittel zu stärken. Aktien von Henkel heute mehr als 1% im Plus.
Wir hatten das im Bericht, es gab eine Verständigung auf ein Eurozonenbudget. Es gibt auch Pläne, den EU-Rettungsschirm breiter zu spannen. Hat sich das beim Eurokurs ausgewirkt?
Was in der Eurozone passiert, ist das eine. Was in den USA passiert, ist das andere. Der Dollar gestiegen, der Euro gibt nach auf 1,1220 $. Bei den Anleihen, die Umlaufrendite, da gab es ein neues Rekordtief, -0,13%. Und die Feinunze Gold aktuell 1.349,46 $.
Claudia Wehrle war das. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.